Ja, warum Weihnachten? Warum feiern wir Weihnachten? Ist doch irgendwie klar, oder? Jetzt sitzen hier wahrscheinlich lauter Menschen, denen klar ist, warum wir Weihnachten feiern. Aber wenn wir in unser Land schauen, dann entdecken wir immer mehr, die Frage ist nicht ganz unberechtigt, warum überhaupt Weihnachten? Ja, also vielleicht fällt es euch auf, aber immer mehr reden auch von Xmas. Ich kann ja mit diesem Begriffskonstellation wenig anfangen. Weihnachtsmann, Christkind ist auch noch der Fall. Christkind wird allerdings mehr mit dem, was in Nürnberg oder auf anderen Weihnachtsmärkten früher mal, muss man ja jetzt mittlerweile sagen, passiert ist, in Zusammenhang gebracht, wie mit dem Christkind, wo du und ich vielleicht dran denken. Ja, warum Weihnachten? Die einfache Antwort, könnt ihr euch alle in 2 Sekunden geben, weil Jesu Geburtstag ist. Klar. Aber warum gibt es Weihnachten? Warum hat Gott diesen Weg gewählt? Warum? Da möchte ich euch mitnehmen heute so ein bisschen auf die Reise von den Punkten, wo wir wissen, warum Gott dies oder jenes getan hat. Weil die Antwort wäre schnell gegeben, warum Weihnachten? Ja, weil Jesus irgendwann auch geboren werden musste, bevor er Retter dieser Welt sein konnte. Aber was wissen wir, wenn wir über Gott und diese Welt nachdenken? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir wissen irgendwie ziemlich viel und doch auch ziemlich wenig, oder? Also Gott hat uns ja mit der Bibel, es ist toll, dass die Deko mir eine hergelegt hat, weil ich habe meine im Büro vergessen, mit der Bibel einiges an Material gegeben hat, wo drinnen steht, was er sich bei dieser ganzen Sache gedacht hat. Ja gut, es ist manchmal gut versteckt zwischen vielen Geschichten, die wir nicht immer verstehen. Aber eines wissen wir, kommt ganz am Anfang der Bibel, Gott hat die Welt geschaffen. Er hat sie bewusst gemacht. Es ist nicht zufällig passiert und er hat sie nach Spielregeln definiert. Naturgesetze nennen wir die. Also es ist absichtlich, dass bestimmte Dinge so laufen oder anders laufen. Er hat sie sich ausgedacht, gemacht und genial. Also ich bin nicht dankbar um die Schwerkraft jedes Mal, wenn ich was aufheben muss. Und doch irgendwie auch sehr dankbar, weil das mit dem durch den Raum schweben, ich weiß nicht, ob das auf Dauer so gut wäre. Also es passt schon alles sehr gut zusammen. Er hat die Welt geschaffen und er hat sie nicht geschaffen als so ein nettes Anschauungsobjekt. Ich weiß nicht, wer mag Modellbahnen? Ich hatte früher eine, die steht immer noch bei meinen Eltern am Dachboden. Wir reden lieber nicht drüber aus, wie der Zustand ist. Aber das ist ja meistens so ein Prestigeobjekt. Man macht irgendwie was Schönes. Und wenn man es richtig schön macht, will man schon gar nicht mitspielen, könnte was kaputt gehen. Ich als Kind war völlig anders, da durfte viel kaputt gehen, wurde viel gespielt. Und bei Gott ist es auch so, er hat die Welt gemacht, aber nicht so als Prestigeobjekt. So nach dem Motto, schau an, ich habe da auch eine Welt gemacht, die ist doch auch ganz schön, oder? Also so wie wir oft eine Modelleisenbahn oder irgendwas Ähnliches sehen, sondern er hat sie gemacht. Und er macht von Anfang an in der Bibel deutlich, er wünscht sich, dass diese Welt nicht nur irgendwie ein Teil ist, sondern dass eine Interaktion da ist. Also wenn wir da am Anfang lesen, 1. Mose Kapitel 2, dann steht da, Gott sagt, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Wir sind schon mal sehr ähnlich zu Gott, das ist das Coole, aber es ist eben nicht alles, sondern es geht dann weiter, Kapitel 3, Vers 8. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Und ich finde das sehr bewegend. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ach, ob das wirklich so war. Ich finde, das ist eine schöne Streitfrage, aber nicht für heute Morgen. Was ich an diesen Texten in 1. Mose wirklich jedes Mal bewegend finde, ist, wie Gott die Gegenwart des Menschen sucht, den er gerade gemacht hat. Also er will mit ihnen durch den Garten gehen und es war anscheinend so ein allabendliches Ritual, dass Gott mit den Menschen, Adam und Eva damals, durch den Garten gegangen ist. Und das finde ich so ein cooles Bild. Gott sucht die Beziehung von Anfang an. Er will Begegnung und er hat das Ding, die Erde, eben nicht einfach nur gemacht irgendwie, sondern er interagiert die ganze Zeit mit dem, was darauf lebt. Ich würde sogar noch weitergehen, er hält das Ganze auch die ganze Zeit am Leben. Also das ist fast mein täglich Gebet, Gott dafür zu danken, dass wir nicht nur irgendwann geschaffen worden sind, sondern dass er uns erhält, dass er uns alles zur Verfügung stellt, was wir zum Leben brauchen. Und wir sind Gott ein Gegenüber. Und auch die ersten Menschen haben das genossen, bis, ich lese mal den Vers 8 weiter, der geht nämlich gar nicht so schön weiter. Aber Gott, der Herr, rief: Adam, wo bist du? Adam antwortete: Ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den Früchten gegessen, die ich euch verboten habe? Also, wer die Geschichten schon ein bisschen kennt, der weiß, wir reden vom Sündenfall, also von dem, wo der Bruch zwischen Gott und Mensch passiert ist. Gott hat darum gebeten, nutzt alles, außer die eine Sache. Und genau das lesen wir hier. Es macht was mit Adam und Eva, weil sie von dieser Frucht gegessen haben, weil sie das Verbotene getan haben. Gott schafft den Menschen als Gegenüber mit Freiheit. Das zeigt mir die Geschichte auch. Wir sind keine Marionetten, die Gott bestimmt und von A nach B schiebt, sondern er schafft uns mit Freiheit und er gibt uns etwas mit und sagt, bitte richtet euch danach. Und es war diese eine Sache bei Adam und Eva, bei uns sind es dann ein paar mehr geworden. Aber so verhält sich der Mensch bis heute. Wir freuen uns irgendwie, dass Gott uns Freiheit gegeben hat, wünschten uns aber, die absolut maximale Freiheit zu haben. Ich bin am liebsten mein eigener Chef. Und jetzt bin ich ja sogar der Pastor und für manchen denkt sie, ja, der Pastor. Ja, Pastoren sind auch nur Menschen, sage ich dann immer. Aber dieses Gefühl, alles selber in der Hand haben zu wollen, in mir steckt das ziemlich tief drin. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, also der eigene Chef zu sein, Dreh- und Angelpunkt aller Entscheidungen. Und das ist genau dieser Vertrauensbruch, der da in diesem Kapitel 3 beschrieben wurde. Und das ist quasi der Ursprung, warum es Weihnachten gibt. Oder warum es Weihnachten geben wird, muss man sagen, weil diese Geschichte spielt ja viele tausend Jahre vor dem, was wir jetzt mit Jesus als Weihnachten feiern. Und Gott wusste, dass es so kommen kann. Er hat wohl damit gerechnet und er hat aber auch gewusst, ich will trotzdem nicht aufgeben. Er hat dann den Menschen so ein bisschen von sich getrennt und gesagt, okay, in den ganz engen Bereichen meine Gegenwart dürft ihr nicht mehr, aber ich will trotzdem Beziehung mit euch haben. Und er hat nicht aufgegeben und der ganze erste Teil der Bibel, also das ganze alte Testament oder erste Testament, wie man sagen will, ja, ist eigentlich der Versuch, wo uns Gott immer wieder zeigt, ich will nicht loslassen, ich will nicht aufhören, ich wünsche mir immer noch Beziehung. Und der Mensch rennt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wer hat sich an der Kreuzung schon mal für eine falsche Richtung entschieden? Also ich leider schon immer wieder mal. Ja, ihr müsst euch nicht melden, das dürft ihr gern für euch behalten. Aber das Spannende ist ja, irgendwann merke ich im normalen Fall, so wird das nichts. Und dann kann ich stur weiterlaufen, fahren oder irgendwas, brauche mich aber nicht zu wundern, wenn ich nicht am eigentlichen Ziel ankomme. Es braucht an der Stelle irgendwo eine Umkehr. Und für die Menschen gab es damals nicht die Möglichkeit, einfach umzudrehen und zu sagen, war ja nichts, Asche, wie sagt man, Schwamm drüber, ist nichts. Sondern es brauchte eine Umkehr und Gott greift an der Stelle ein und schafft die Möglichkeit zur Umkehr. Aber erstmal anders, wie ihr denkt. Wir sind noch nicht bei Weihnachten, ja? Es kommt ja erst das ganze Alte Testament noch. 1. Mose 12 ist die erste Zusage, habe ich mal keinen Bibeltext mitgebracht an der Stelle, ist die erste Zusage. Gott pickt sich wieder einen Menschen raus. Abraham hieß der damals, falls ihr den Namen schon mal gehört habt. Ich hoffe es bei vielen. Und sagt, ich möchte Beziehung mit dir und allen deinen Nachkommen leben. Ihr seid mein Volk, ich bin euer Gott. Wieder eine enge Beziehung und ich mache dich zu einem großen Volk. Das ist das Volk Israel, von dem wir immer wieder hören und reden. Juden kennen wir heute noch als Begriff. Und Gott bleibt diesem Bund treu. die Israeliten manchmal. Also immer wieder am Anfang mehr, dann wieder weniger, dann wieder mehr, dann wieder weniger. Das ist so eine On-Off-Beziehung, die die beiden haben, also Gott und das Volk Israel. Aber es gibt Voraussetzungen für diese neue Beziehung. Also die Israeliten kriegen sofort diesen Auftrag mit, Gott Gott sein zu lassen und als einzigen Gott und gleichzeitig alle männlichen Nachkommen zu beschneiden. So kleine Verhaltensregel quasi. Ich bin Gott und ich kümmere mich um dich, damit es dir gut geht. Was entdecken wir? Es ist wieder eine Beziehungs- und Vertrauensfrage. Ja, also Gott lässt auch dem Volk Israel weiterhin viel Freiheit. Aber er bittet es drum und sagt, hier vertraut mir, ich will mit euch einen Weg gehen. Das wird dann nochmal konkreter mit dem Mose und den 10 Geboten. Und ich will euch nur das erste Gebot vorlesen oder die ersten beiden aus 2. Mose 20, damit man das nochmal vor Augen gemalt bekommt. Da sagt Gott ganz klar, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder, bring ihnen keine Opfer dar, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen neben mir. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen, sogar seine Kinder, Enkel und Urenkel werden die Folgen spüren. Doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Sie und ihre Nachkommen werden meine Liebe über tausende von Generationen erfahren. Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich lasse keinen ungestraft, der das tut. Denke an den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. Das sind die Regeln und Gott hat gemerkt, so ganz ohne Regeln funktioniert es wohl nicht und drum kamen dann die 10 Gebote. Wenn euch das schon aufgefallen ist, die ersten, die habe ich vorgelesen, die gehen um die Beziehung Gott und Mensch. Die anderen, die gehen eigentlich dann schon um die Beziehung, wie wir miteinander umgehen sollen. Die haben erstmal mit Gott gar nichts zu tun, sondern mit unserem Miteinander. Das waren die, wo Gott gesagt hat, bitte achtet drauf, wie ihr mit mir lebt, wie ihr das in die Hand nehmt. Ja, und die Menschen versuchen es wirklich ernsthaft, die Israeliten sich an diese Regeln zu halten. Sie scheitern aber immer wieder. Sie scheitern und es kommt immer und immer und immer wieder zum Vertrauensbruch und wieder zum Neuanfang zwischen Gott. Und das Krasse finde ich, und das entdeckt man wirklich, ich weiß, es ist, hatte Kost, das Alte Testament zu lesen, aber es entdeckt man immer wieder, wie Gott gnädig dasteht. So wie die Sonja es vorhin von diesem Musical erzählt hat, der Vater, der nicht nur eine Laterne aufgestellt hat, sondern viele. So ist Gott nicht erst im Neuen Testament, sondern so ist Gott eigentlich auch schon im Alten Testament. Und er hält diesem Volk Israel die Tür offen und sagt, bitte, bitte kommt wieder, kommt wieder, kommt wieder. Aber ich lasse euch auch nicht alles durchgehen. Also das ist die Geschichte Gottes. Ich habe da mal ein Zitat von C.S. Lewis gefunden, und ich finde, es bringt es so ein bisschen auf den Punkt, wie Gott es gemacht hat. Und wir reden hier über eine Zeitspanne von über 2000 Jahren. Da steht, also da sagt Lewis, C.S. Lewis, ich weiß nicht, ob ihr den überhaupt kennt, englischer Schriftsteller, der hat die Chroniken von Narnia geschrieben, das ist so das bekannteste von ihm. Und er hat auch ein paar andere nette Bücher geschrieben. Er suchte sich ein bestimmtes Volk aus und verbrachte mehrere Jahrhunderte damit, diesem Volk einzuhämmern, was für ein Gott er ist. Dass es nur einen von seiner Sorte gibt und dass es ihm wichtig ist, dass wir uns richtig verhalten. Dieses Volk waren die Juden und das Alte Testament schildert im Detail, wie ihnen diese Wahrheiten eingehämmert wurden. Also so könnte man in Kurzfassung auch das Alte Testament nehmen mit ein bisschen derben Worten. Also pardon, ich bin Christ, ist das von C.S. Lewis, finde ich ein sehr nettes Buch, aber schon auch immer wieder herausfordernd. Ich habe gedacht, ich muss das ein bisschen greifbarer machen, was Gott da versucht hat die ganze Zeit und möchte es in eine Art Beispielgeschichte verpacken. Stellt euch mal vor, ein Königspalast, traumhafte Räume, filigrane Türme, wunderschöner Schlossgarten, perfektes Leben. Alles, was zum Leben nötig ist, ist vorhanden im Überfluss. Vollkommene Gemeinschaft mit dem Herrscher, dem König. Alles ist genial, besser als du es im Traum vorstellen kannst. Hast du es im Kopf? Nee? Du musst mehr Märchen gucken. Also ich tue mich bei sowas auch schwer, aber ich möchte dir trotzdem Mut machen. Ein geniales Bild. Versuch dir das mal so gut, wie du das hinkriegst, in den Kopf zu rufen. Aber dann geschieht eben ein Vertrauensbruch. Revolution. Der König soll gestürzt werden und er verhindert es und wirft die Revolutionsführer raus, vor die Mauer. Andere hätten ja gesagt, die gehören hingerichtet, vernichtet. Er wirft sie nur raus vor die Mauer und sagt, eigentlich wünsche ich mir, dass wir trotzdem Beziehungen leben können. Aber ich kann euch nicht in meiner Gegenwart dulden. Verdient haben sie den Tod, bekommen haben sie Verbannung. Und dann steht dieser König jeden Tag auf der Mauer und wünscht sich, ihnen Gutes zu tun. Er schickt immer wieder Leute raus, die dafür sorgen, dass es ihnen gut geht. Die dafür sorgen, dass kein anderer angreifen kann und ihnen was zuleide tut. Er ruft immer wieder von der Mauer, wie sehr er sich wünscht, dass sie in der Nähe des Schlosses bleiben und nicht sich in alle Winde zerstreuen. Er kümmert sich um Saatgut, um Nahrung, wenn nötig, und gibt ihnen sogar Hinweise, wie sie das Leben gestalten können. Aber mit der Zeit vergessen sie immer mehr, wie viel Gutes ihnen dieser König trotz ihrer Rebellion getan hat. Sie gehen immer weiter weg vom Schloss und es ist ihnen immer mehr egal. Und die zweite und dritte Generation fragt sich überhaupt schon, wer war denn dieser König? Hat er uns wirklich mal Gutes getan? Der König aber steht immer noch auf seiner Mauer und schaut sehnsüchtig nach unten. Das ist eigentlich das Alte Testament in Märchenform, würde ich mal sagen. Kurz zusammengefasst, als Bild. Ich hoffe, so können wir es sich leichter einprägen. Klar ist aber auch, keiner kann von allein in dieses Schloss. Was macht der König? Es kommt eine neue Lösung ins Spiel. Und jetzt landen wir im Neuen Testament und jetzt landen wir bei Weihnachten. Er schickt seinen Sohn aus diesem Palast raus und sagt, ihr dürft wieder kommen, hier ist dein Visa. Hier ist deine Vergebungsurkunde. Hier ist mein Angebot, der Passierschein. Komm zum Palast, zeig mir diesen Passierschein, ich kleide dich neu ein und komm herein in meine Gegenwart. Das ist das Neue Testament. Es ist eine Umkehr, ein komplett anderer Ansatz. Aus Gottes Sicht waren alle Türen offen, die er öffnen konnte. Aber warum klappt es nicht so gut? Warum schreien nicht alle Juhu? Weil viele gar nicht mehr wussten, wer Gott ist. Aber das finde ich trotzdem das Geniale an Weihnachten. Gott ändert die Regeln radikal. Es braucht nicht mehr die Anstrengung des Menschen, um irgendwie gut genug sein. Er schafft keine neuen Regeln, sondern er schafft eine geniale neue Möglichkeit. Vorher lag es am Menschen. Er soll das Leben anpassen. Jetzt hat Gott es gemacht, den Passierschein ausgestellt. Und die Frage bleibt, traue ich ihn mich annehmen? Denn jetzt sind wir an dem Punkt, den Teil übernimmt Gott nicht für mich und nicht für dich. Ob ich ein Visa nutze, um in ein Land einzureisen, ist dem Konsulat herzlich egal, könnte man sagen. Das stimmt bei Gott nicht, dem ist es nicht egal. Aber es ist meine Verantwortung, es ist ein gigantisches Angebot, aber ob ich es akzeptieren will, ist meine Verantwortung. Und genau das ist das Spannende bei Gott. Er gibt uns diesen Passierschein, diese Chance und wünscht sich sehr, dass wir kommen und ihn nutzen. Aber er wird uns nie zwingen. Er will uns nicht zwingen. Warum? Schaut ganz am Anfang der Welt. Er wollte ein freies Gegenüber. Er wollte Menschen, mit denen er in Kontakt kommen kann und keine Marionetten über dir bestimmt. Und wir Christen glauben, dass Gott eben nicht spontan und grundlos Jesus zur Welt geschickt hat, sondern es mit ganz konkreter Absicht getan hat. Und ich will einen Vers zitieren, der gefühlt jedes Weihnachten von mir vorgelesen wird, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Weihnachten ist das Fest, an dem wir uns erinnern, dass Gott den Grundstein gelegt hat, dass wir eine vertrauensvolle Beziehung mit ihm leben können. Dass Begegnung überhaupt wieder möglich ist, ja? Dass wir einfach so wieder mit ihm spazieren können, um das Bild vom Alten Testament zu nehmen. Jahrtausende lang war das nicht möglich. Jahrtausende lang war dieser Bruch da. Und eine Mauer. Aber Gott hat die Türen geöffnet. Und das ist einfach ein geniales Geschenk. Und das ist der Grund, warum Weihnachten so wichtig ist. Wir haben für Weihnachten 2 Feiertage geschenkt gekriegt, irgendwann mal erstritten von unseren Vorfahren. Wir nutzen sie großteils für Verwandtschaftsbesuche. Das sieht man ja auch an unseren Reihen, die hier sind. Vielleicht sitzt ihr alle im Stream heute Morgen. Wir nutzen sie alle herzlich für Verwandtschaftsbesuche. Und ich merke auch, wie sich das immer mehr einschleicht bei mir. Aber ich glaube, es liegt an uns, immer wieder hochzuhalten, wie genial wichtig Weihnachten ist, weil es nämlich der Game Changer, die absolute Veränderung ist in den Spielregeln, weil Gott eine Party schmeißt, nur wenn jemand diesen Passierschein mit Jesus nimmt. Und es gibt nur einen Grund, warum Weihnachten. Das ist Gottes Liebe für uns. Vorbehaltlos, tiefgehend, unbändig und nie aufhören. Liebe von Gott für dich.